Luxus, Limousinen, Luxus, Yachten. Luxus ist Verschwendung. Luxus ist etwas, was über das zum Leben Notwendige um ein Vielfaches häufig hinausgeht. Die Superreichen zum Beispiel, die schmücken sich mit Luxus. Luxus ist verwerflich für die Moral, das sagen die einen. Luxus ist aber auch förderlich für die Wirtschaft, sagen die anderen. Der Philosophieprofessor Lambert Wiesing hat jetzt ein Buch über Luxus geschrieben und darin schreibt er, dass es beim Luxus gar nicht um Materielles geht. Professor Wiesing ist heute bei uns im Studio. Guten Tag.
Ja, herzlich willkommen. Danke.
Luxuslimousine, Luxusjacht, da geht es doch eindeutig auch um Materielles, Herr Professor Wiesing.
Ja, das ist unstrittig, um das zu sagen, was eine Luxus, eine Limousine ist. Da geht es um Materielles. Die Frage ist bloß, ob wir auch die materiellen Eigenschaften bestimmen können, warum gerade dieses Auto oder diese Yacht als Luxus bezeichnet werden sollte. Und da meine ich, gibt es gute Gründe, dass wir davon ausgehen sollten, dass Luxus nicht ein Gegenstand aufgrund bestimmter Eigenschaften ist, sondern ganz einfach gesagt, Luxus ist immer nur Luxus für jemanden. Also wenn man den Luxus, diese Luxuskarosse, die so bezeichnet wird, zum Beispiel für einen bestimmten Zweck verwenden würde, dann scheint es mir nicht sinnvoll von Luxus zu sein. Sie können mit der Luxuslimousine auch ganz soziale Dienstleistungen vollbringen. Sie können aber auch zum Beispiel der Meinung sein, dass aufgrund ihres Status, ihres Ansehens, ihrer Bedeutung, auch vielleicht aufgrund ihres Größenwahns, sie meinen, eine solche Limousine haben zu müssen. Also ich steht ihnen zu. Und dann würde es mir schwerfallen, von Luxus zu sprechen.
Also muss man da zunächst diese Art von Luxus, den eine Klasse, so wie Sie das gerade beschrieben haben, also die Reichen benutzen, um sich auszuzeichnen, den muss man erstmal abgrenzen. Viel interessanter, so schreiben Sie, sei der Luxus als Selbsterfahrung durch Trotz, also statt Selbstdarstellung durch Protz, Selbsterfahrung durch Trotz.
Ja.
Wie meinen Sie das?
Ja, in der Tat glaube ich, es ist eine ganz einfache Situation, dass wir im Alltag manchmal Begriffe nicht so differenziert verwenden, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Aber es gibt dann immer mal wieder Situationen, wo es sinnvoll ist, darüber nachzudenken, wie wir einen Begriff stärken können. Und Begriffe werden dadurch gestärkt, dass sie Differenzierungspotenzial erlauben. Die Welt ist so vielschichtig, so ambivalent und es gibt so viele Übergangsphänomene und es lässt sich so selten etwas in eine Schublade stecken. Es ist immer noch verschiedene Perspektiven. Aber um diese Differenziertheit zu beschreiben zu können, ist es wichtig, dass wir eben scharf differenzierte Begriffe haben, ein Instrumentarium haben. Das muss vielleicht nicht immer im Alltag der Fall sein. Und deshalb stimme ich Ihnen ganz zu, ist es für mich aus meiner Sicht ausgesprochen wichtig, dass wir eigentlich eine alte deutsche Unterscheidung aufgreifen, nämlich die Unterscheidung zwischen Protz, was ja nun mal ein deutsches Wort ist, was man aber meistens sehr synonym auch vielleicht mit Prestige oder Statussymbol verwenden kann, dass wir diese Sachen, also Protz und Prestige, von Luxus unterscheiden. Und der Protz ist ein Phänomen, welches immer in der Gesellschaft nach außen gerichtet, also Darstellung. Übrigens war der Protz erst relativ simpel. Da ging es eigentlich nur plump darum zu zeigen, dass jemand Kaufkraft Geld hat. Mir scheint das heute übrigens auch schon viel subtiler zu sein. Wir verwenden Dinge nicht nur, um zu zeigen, ob jemand Geld hat, auch zum Beispiel um bestimmte Ansichten, Lebensformen, politische Meinungen, vielleicht auch religiöse Überzeugungen, zum Beispiel in der Kleidung oder im Auto, sichtbar werden zu lassen. Das sind alles symbolische Figuren. Und der Luxus scheint mir allerdings ein Phänomen zu sein, was man davon differenzieren und zwar richtig unterscheiden soll, welches auch im Privaten möglich ist, also was Protz nicht möglich ist. Protz braucht die Gesellschaft, braucht die Darstellungsdimension, hingegen Luxus ist ein Phänomen, wo meiner Ansicht nach etwas übertrieben Aufwendiges, es muss ein Zweck verfolgt werden, ein Gegenstand muss irgendeinen Zweck erfüllen, die Uhr hat einen Zweck, das Auto hat einen Zweck, die Kleidung hat einen Zweck, aber man steckt einen übertriebenen, und man muss es klipp und klar sagen, irrationalen, unvernünftigen Aufwand in die Produktion oder in die Handhabung dieses Gegenstandes. Und das geht ohne Wenn und Aber im Privaten. Denken Sie an eine Privatbibliothek, die Bücher enthält, mehr als je ein Mensch in Lebzeiten lesen kann. Denken Sie an einen Garten, wo in der Regel doch nur die Person selbst oder vielleicht noch Freunde Zugang haben. Denken Sie an eine Orchideenzucht, denken Sie an, aufwendig gestaltete Privaträume, an ein Badezimmer, was ja doch eher Räume sind, wo nur wenige Zugang haben. Trotzdem kann man da einen Aufwand betreiben, der über die Zweckmäßigkeit deutlich hinausgeht.
Also dieses Trotzdem meinen Sie mit dem Trotz.
Ja.
Wenn ich eine wahnsinnige Orchideenzucht in meinem Garten habe, entspricht das nicht dem Aufwand, einen ganz normalen Garten haben zu müssen, in dem ich mich erholen kann?
So ist es vollkommen richtig. Also sobald eine Zweckmäßigkeit ins Spiel kommt, scheint mir es nicht sinnvoll, von Luxusphänomenen zu sprechen. Und zum Beispiel zu sagen, ich brauche einen Garten, um mich zu erholen, ist ja eine ganz sinnvolle Sache. Und das würde man doch als zweckmäßig ansehen. Man braucht Erholung, sonst wird das eben schwer im Leben. Aber ob man dafür einen so aufwendigen benötigt. Und diese Trotzdimension scheint mir insofern wichtig zu sein, weil man dort über seinen eigenen Schatten, um es mal so metaphorisch zu formulieren, springen muss. Denn man macht etwas trotzdem, und jetzt kann man ja fragen, ja trotz wessen? Trotz der eigenen Überzeugung. Also Luxus fängt dann an, wenn man zu sich selbst Stellung nimmt. Und deshalb scheint mir Luxus auch ein philosophisch sehr spannendes Phänomen zu sein. Denn diese ganzen Phänomene der Selbstreflexion, zu sich selbst Stellung zu nehmen, sind in der Philosophie schon eingehend beschrieben worden. Aber, da war ich auch selbst überrascht und wenn nicht gar irritiert, doch nie oder ja, meiner Ansicht nach noch nie mit Luxus in Verbindung gebracht worden.
Das ist spannend. Also Sie schreiten in Ihrem Buch Luxus auch die Philosophiegeschichte ab, ja, und fragen zunächst ganz grundsätzlich, was ist der Mensch? Der Mensch ist da Mensch, wo er spielt, sagt Schiller. Wie meint Schiller das?
Die Sache ist ja erstmal, man muss sozusagen ganz vorne anfangen. Also es gibt Menschen, die stellen sich die Frage, was ist der Mensch? Vielleicht noch nicht mal alle Menschen. Und jetzt kann man ja sich erstmal dann fragen, wie kann man diese Frage überhaupt beantworten? Und dann würde man vielleicht sagen, ja, durch Überlegen, durch Nachdenken. Dann würde man in die Philosophie kommen und man hat da sogar eine Extradisziplin, man nennt sie halt Anthropologie. Und jetzt gibt es aber immer wieder, interessanterweise in der Philosophie, einen Gedanken, nenne ich mal, der meint, dass man die Frage, was ist der Mensch, vielleicht gar nicht nur durch Nachdenken, durch Reflexion, vielleicht durch Wissenschaft beantworten kann, sondern dass bestimmte Momente im Leben, also Erfahrungen, Erlebnisse, sicherlich exzeptionelle Erlebnisse, Ausnahmemomente, in der Lage sind, diese Frage einem sozusagen sinnlich gewahr werden zu lassen. Also durch eine Erfahrung bekomme ich ein Gefühl davon, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und in der Tat scheint mir Schiller hier, vielleicht nicht der Erste, zu Recht kann man ja auch schon an Kant denken, also an die Ästhetik von Kant, aber Schiller scheint mir hier schon ein ganz großer Meilenstein auf dem Weg zu sein, diesen Gedanken zu denken. Und da führt er eben diesen Spielbegriff ein. Der Spielbegriff bezeichnet bei Schiller einen mentalen Zustand, also ein Zustand geistigen Seins, würde man das erstmal einfach nennen. Allerdings ein Ausnahmezustand. Und man kann lange darüber streiten, ob dieser Ausnahmezustand eigentlich bei Schiller oft oder selten vorkommt. Ich tendiere für eher selten. Und in diesem Zustand werden wir der Eigenschaft gewahr, die den Menschen auszeichnet. Und für Schiller ist das eine gar nicht mal so komplizierte Eigenschaft, sondern es ist die Eigenschaft, dass Menschen nochmal zu sich selbst Stellung nehmen können. Und das ist etwas, was man auch mit dem Fremdwort Exzentrizität bezeichnet. Das heißt, der Mensch kann zu dem, was ihn bestimmt, zum Beispiel Sinnlichkeit, wir haben Triebe, wir haben sinnliche Anforderungen, aber wir sind nicht eine Maschine, die dem sozusagen strikt folgen muss. Wir können auch zu unserer Sinnlichkeit nochmal Stellung nehmen und sagen, ja, dem gebe ich nach, dem gebe ich nicht nach. Und interessanterweise sagt Schiller, und das können wir auch zu unseren moralischen Vorstellungen, zu unseren Vernunftvorstellungen. Es ist übrigens, finde ich, ausgesprochen ja, interessant, wie er eigentlich einen nennt, der nur vernünftig ist. Er hat nämlich ein Wort, was ja wie ein Schimpfwort klingt und auch als Schimpfwort gemeint ist, ein Barbaren. Barbaren sind für Schiller Personen, die rigoros der Vernunft folgen. Ich denke, dass der Begriff der politischen Korrektheit dem heute sehr, sehr nahe kommt. Also wäre mal ein Aufsatz wert, der Begriff des Barbar bei Schiller und der Begriff des politischen Korrektheit.
Also dieser Begriff Spielen bei Schiller, der Mensch ist da Mensch, wo er spielt.
Ja.
Das kann man das jetzt so weiterdrehen, der Mensch ist da Mensch, wo er Luxus lebt.
Ja, das würde ich, da würde ich wirklich jetzt auf die Worte achten, weil es ja auch ein, ja, sag ich mal, da bewegen wir uns auf gefährlichem Terrain. Und dann, das soll ja nun wirklich hier nicht irgendwie so nur andeutungsweise eine Art Anthropologie der Besserverdiener werden oder was. Das wäre ja Unsinn. Denn das Wort Leben ist hier das Problem. Nein, man müsste schon sagen, wo er eine Erfahrung macht und wo Luxus wirklich erfahren wird. Ich würde den Luxus immer an die Erfahrung binden. Das heißt auch, wir können nicht von außen sehen, wer die Luxuserfahrung macht. Das ist manchmal ärgerlich, aber das ist bei schönen Dingen, zumindest wenn wir uns an die Vorstellungen von Kant halten, ähnlich. Das gibt es bei vielen Dingen. Wir wissen nicht, warum jemand die und die Gegenstände hat. Dann wird man sagen, ja, die sind schön. Ob er sie als schön erfährt, also Luxus ist immer für eine Person, ist an die eigene Erfahrung gebunden. Und wenn man Luxus mit Trotz verbindet, also mit dieser trotzigen, frechen, Reaktion, etwas zu machen, was der, die, ja, sozusagen die Situation nicht angemessen ist. Also ich sitze ja hier gerade bei Ihnen hier in Köln im Studio und also ich glaube, man könnte gerade, jetzt fällt mir das sozusagen ein, eine Geschichte von Heinrich Böll dazu nehmen, die ja hier vorm Bahnhof spielt, nämlich der in dem Roman Ansicht deines Clowns, ist ja dieser verarmte Clown Schnier. Und der ist ja, hat kein Geld, besucht einen Freund. Und der Freund sieht das natürlich, dass er jetzt blank ist und gibt ihm, damals waren es ja noch Mark, ich weiß jetzt auch nicht genau, irgendwie 30, 40, 50 Mark, schenkt er ihm, bringt ihn dann aber noch zum Bahnhof, zum Busbahnhof. Und dann verabschieden sich und Schnier geht an dem Bus, der da steht, vorbei und nimmt das Taxi und fährt weg. Und das ist diese, ja, einfach unsinnige Reaktion, die für mich so was Luxuriöses inne hätte, wo jemand sich über die Angemessenheit hinwegsetzt. Und zwar, und das beschreibt Böll übrigens, meine ich auch ganz gut, weil er sich nicht von den Anforderungen, von der Rationalität, ja, wenn man es drastisch, man könnte mit Adorno sprechen, versklaven lassen will. Er will nicht nur zu einer funktionierenden Maschine werden.
Ich wage jetzt mal einen kühnen Vergleich.
Ja.
Wenn ich jetzt eine wichtige Operation habe, die morgen ansteht, dann kann ich alles Mögliche machen,
ja,
auch vernünftig mich darauf vorbereiten.
Ja.
Wenn ich jetzt in den Dom gehe und bete, dass die Operation gelingen, ja, möge, dann hat das ähnliche Eigenschaften, die nach einer Luxuserfahrung klingen, wie Sie die gerade beschrieben haben, oder?
Ja. Das ist vollkommen richtig. Trotzdem würde ich mich schwer damit tun oder würde davon überlegen, dass man es vielleicht nicht machen sollte, sie deshalb als Luxus zu bezeichnen. Die Erfahrung der Exzentrizität, also dass Menschen zu sich selbst Stellung nehmen kann, kann man auf vielen Wegen machen. Und ich stelle allerdings fest, dass gerade im Alltag wir irgendwie aufhören, da differenziert zu sprechen. Zum Beispiel eine Differenzierung, die wir noch lange Zeit auch in der deutschen Sprache alltäglich hatten, zwischen Müßiggang und Luxus. Natürlich ist Müßiggang auch etwas Unvernünftiges, nicht Zweckmäßiges. Aber es ist eben ein Bruch mit den Angemessenheitsvorstellungen im Zeitmanagement, wenn man es modern formuliert. Luxus sollten wir meiner Ansicht nach für den übertriebenen Aufwand bei Besitz verwenden. Was aber nicht heißt, dass wir, und da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu, an anderen Orten ähnliche Erfahrungen machen können. Bei Schiller war es schon der Spiel. Wir könnten hier Müßiggang nennen. Man kann übrigens auch Angemessenheitsvorstellungen durch Untertreibung brechen.
Aber der übermäßige Aufwand an Besitz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das wäre ja dann wieder ans Materielle gebunden, ist ja nicht an die Luxuserfahrung gebunden. Denn wenn ich jetzt, ich gebe mal ein Beispiel, mir einen Kaffee so aufbrühe, wie meine Großmutter das gemacht hat, mit einem Kaffeefilter, mit der ganzen Zeremonie dazu und nicht eben zum Kaffeeautomaten gehe und mir schnell einen ziehe, weil das wäre viel ökonomischer, der Kaffee zweckmäßiger, von der biologischen Gesundheit wäre der Kaffee genauso gut. Das wäre dann auch eine Luxuserfahrung.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel, denn da können wir es vielleicht dran zuspitzen. Die Sache ist, ich würde mich schwer tun, es sagen, ja, das ist es und das ist es nicht. Das Leben, damit sind wir ja eben auch angefangen, hat eben Phänomene, die oft mehrere Eigenschaften machen. Nehmen wir mal den Kaffee als Beispiel. Das kann blanker Protz sein. Wenn Sie diese Maschine in Ihrem Büro aufbauen und wollen jedem, der vorbeikommt, zeigen, was Sie für ein toller Held sind und dass Sie sich diese Maschine leisten können und dass Sie aufhören, dann ist es ein Statussymbol. Diese Maschine kann auch zweckmäßig sein für Komfort, wenn Sie argumentieren würden, nein, das ist mir alles ganz egal, wer die hergestellt und wie kommt, der Kaffee ist da am leckersten. Dann würden Sie sinnlich argumentieren, dann ist sie zweckmäßig, um so einen Kaffee zu haben. Wenn Sie aber sagen, also diese Maschine ermöglicht mir eine Erfahrung, mich dem Zweckmäßigen zu verweigern, sich widerspenstig zu verhalten, hier einen irrationalen Aufwand zu betreiben, von dem Sie selbst meinen, eigentlich stehe ich dazu, ist die nicht mehr sinnvoll. Wenn es also zu einer solchen Selbstreflexion, zu einer Transgression der eigenen Vorstellungen kommt, dann kann also dieselbe Maschine eine Luxuserfahrung ermöglichen. Und das ist eben der Punkt, warum es so schwer ist, von außen zu beurteilen, was für jemanden Luxus ist. Um es auch gleich zu sagen, es kann auch beides sein. Sie können die Maschine, was weiß ich, teilweise nutzen, um sich damit darzustellen, teilweise nutzen, um damit diese Transgressionserfahrung zu machen. Derselbe Gegenstand kann protzig, schön, kitschig, dekadent, erhaben und luxuriös sein. Es ist derselbe Gegenstand, aber trotzdem meinen wir nicht dasselbe mit dem Wort.
Aber Selbsterfahrung scheint mir da ein ganz wichtiger Begriff zu sein. Sie schreiben auch vom fruchtbaren Augenblick, den ich da erleben kann, wenn ich mich luxuriös oder in dieser Luxuserfahrung erlebe. Ist das richtig?
Ja. Also der Begriff des fruchtbaren Augenblicks ist ein Begriff aus der Ästhetik, geht auf Lessing zurück und bezeichnet eben das, was ich eben andeutete, dass es sozusagen intensivierte Momente gibt. Lessing bezieht das hauptsächlich auf Bilder oder auf Darstellungen. Und ich meine, man kann diesen Begriff auch ganz gut verwenden, um Momente im Dasein, im Leben zu beschreiben. Und also eben die Momente, wo wir nicht im Uneigentlichen und mit Heiliger zu sprechen sind und wo es eine Intensivierung gibt. Und es gibt eine Tradition in der Philosophie, die sucht das. Wo kann das sein? Also Heidegger war der Meinung, dass es in der tiefen Langeweile so eine Erfahrung gibt, in der Angst. Der Literaturwissenschaftler und Philosoph Gumbrecht ist der Meinung, im Sport gibt es solche Momente. Ernst Jünger, zum Schrecken vieler, meinte, dass Kriegserfahrungen solche Intensivierungsmomente haben könnten. Und ich glaube, dass wir da auf keinen Fall mit einem Gedanken arbeiten sollen, da und nur dort. Übrigens, Schiller meinte das, da und nur dort. Sondern dass wir da eher eine Pluralität annehmen sollten, eine Vielfältigkeit. Für den einen ist das der Sport, der eine solche Selbsterfahrung ermöglicht. Aber für andere ist es eben auch zum Beispiel die Transgression des Vernünftigen in der Luxuserfahrung.
Das Gebet kann auch so ein fruchtbarer
vollkommen
Augenblick
richtig
sein.
Vollkommen richtig, ja.
Und was ist das, diese Erfahrung des Zwecks ohne Zweckmäßigkeit? Was ist das denn?
Ja, diese Formulierung, dass man Luxus als einen Zweck ohne Zweckmäßigkeit beschreiben kann, wird erst, sag ich mal, vor dem Hintergrund verständlich oder sinnvoll, dass die vielleicht berühmteste und bekannteste Definition der Schönheit von Kant lautet, Schönheit ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Und ich meine, dass wir hier sozusagen so inverse Zwillinge haben, so inverse Phänomene haben. Denn Luxus ist Zweck ohne Zweckmäßigkeit bedeutet, dass wir Luxus immer an einen Gegenstand mit Zweck erfahren. Was übrigens es sehr kompliziert oder schwierig werden lässt, ob Kunst, der wir ja häufig keinen Zweck zusprechen, eine Luxuserfahrung ermöglicht. Und deshalb ist Kunst und Luxus ein ganz besonders schweres Thema. Aber die Uhr hat nun mal einen Zweck und die Kleidung hat einen Zweck und das Auto und so weiter, das hat ja alles einen Zweck. Und da kommt eben diese Luxuserfahrung, indem wir unzweckmäßig werden, in einen übertriebenen Aufwand hineinstecken.
Und was ist das für eine Erfahrung? Das hat mit diesem fruchtbaren Augenblick wieder zu tun. Ist das eine Erfahrung? Ja, ich versuche das zu füllen, was ich dann erlebe. Ist das ein mystischer Augenblick?
Mystisch würde ich nicht sagen, aber ich gebe Ihnen erstmal recht, das ist die Herausforderung, die zu beschreiben. Und wie immer in der und die philosophische Richtung, die sich mit der Beschreibung von Erfahrungen, sage ich mal, hauptsächlich beschäftigt, ist eben die Phänomenologie. Und wie immer ist es da besonders schwer, das zu beschreiben. Und letztlich würde man immer sozusagen die Beschreibungen verstehen als Hinweise, um sie doch letztlich selbst zu machen, die Erfahrung. Das ist aber, wie Sie eben sagten, zum Beispiel beim Gebet ähnlich. Ich glaube, man kann die Erfahrung nicht in Worte fassen, sondern nur jemanden auffordern, mach mal sowas, lass dich mal drauf ein, versuch doch mal und guck mal, ob du dann das verstehen kannst, was ich hier andeute. Also das Fremdwort dafür wäre Protreptik. Man fordert jemanden nur dazu.
Das ist ja auch keine Zwangsläufigkeit. Ich kann 100-mal beten, 100-mal zum Gottesdienst gehen, passiert nichts. Jeden Sonntag, wenn ich da hingehe, wäre ja der Anspruch auch viel zu hoch, dass ich meine, ich muss immer eine Gotteserfahrung haben. Da würde man sich kaputt mitmachen.
Vollkommen richtig. Aber wenn ich diese Erfahrung nochmal beschreiben darf, dann ist das Besondere, und hier scheint mir übrigens eben auch eine Parallele zu den Überlegungen von Kant zur Schönheit zu bestehen, dass die Erfahrung des Luxus ja nur möglich ist, wenn der Besitzer eine Reflexion über den Gegenstand anstellt. Und das war einer der Grundgedanken von Kant, dass es besondere Erfahrungen von Menschen gibt, die erst durch eine Reflexionstätigkeit hervorgebracht werden. Also durch ein Nachdenken über den Sinn dieser Sache. Deshalb heißt dieses entscheidende Buch ja auch Kritik der Urteilskraft. Es geht um eine Beurteilung. Und ich will jetzt gar nicht auf die Art und Weise, wie Kant die Erfahrung beschreibt, aus der dann die Schönheitserfahrung entsteht. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist nicht eine Sinnlichkeit, so wie man jetzt, ich trinke den Kaffee und er schmeckt mir oder das ist angenehm, also wo man sozusagen nur sinnlich rezipiert. Und das ist ja der entscheidende Punkt beim Luxus. Wir bedürfen vorher eines Urteils, dass die Sache in der Herstellung zu aufwendig ist. Deshalb ist Luxus auch immer mit einer Form von Kennerschaft verbunden. Sie hatten eben den Orchideengarten erwähnt. Jemand, der gar nicht weiß, dass Orchideen aufwendigst zu haltende, zu pflegende Pflanzen sind, würde sagen, ja, die sehen ja ganz schön aus und hat da ein sehr distanziertes Verhältnis zu. Hingegen derjenige, der Kenner, sieht sofort, dass jemand für einen Garten doch einen übertriebenen Aufwand betreibt.
Sie nennen das, und das ist doch eine eindeutige Definition in Ihrem Buch, das heißt, wir haben ja gerade gelernt, man muss immer sehr vorsichtig sein und sehr stark differenzieren, wenn man sagt, Luxus ist das und das. Mhm. Und trotzdem wagen Sie es. Sie sagen, Luxus ist der Dadaismus des Besitzens.
Ja, in der Tat, das ist ein Vorschlag meinerseits, diese Überlegungen sozusagen auf eine Formel zu bringen oder in einen Satz zusammenzufassen. Und mir scheint die Ähnlichkeit auf der Hand zu liegen. Denn Dadaismus ist eben eine Kunstströmung. Und da geht es auch um eine bestimmte ästhetische Erfahrung. Und diese Kunstströmung zeichnet sich eben damit aus, dass sie erstmal mit insbesondere bürgerlichen Normvorstellungen bricht. Und Luxus bricht auch sehr oft mit bürgerlichen Normvorstellungen. Und der Dadaismus zeichnet sich eben gerade durch Unvernunft, Unsinnigkeit, Zufälligkeit und will sich eben nicht einzwängen in eine Zweckrationalität. Da war sicherlich der Hauptgegner das Museum und die bürgerliche Kunstvorstellung, die gesprengt werden soll. Und mir scheint eine ähnlich trotzige, freche Umgangsweise mit Besitz und Angemessenheitsvorstellungen den Luxus auszuzeichnen.
Vielen Dank, Professor Lambert Wiesing. Luxus, so heißt das erhellende Buch, das der Philosophieprofessor geschrieben hat und das den Luxus durchaus lobt und in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Es hat 220 Seiten und es kostet 25 Euro. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch.